Herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Heute Priester zu werden. Es gibt Leute, die würden sagen, bist du verrückt? Wie kann er wissen, dass Gott ihn überhaupt ansprechen tut? Und dass gerade er von Gott angesprochen wird? Man fragt sich dann, wie sieht überhaupt der Priesterberuf in der Zukunft aus? Und wie kann ich das überhaupt leben? Was der Priester alles verspricht? Zölibat, Gehorsam. Kann man damit überhaupt glücklich werden? Ja, und das erfahren wir im heutigen Berufungsinterview mit dem Bruder Johannes vom Kloster Disentis. Und ich freue mich auf den Ruf Gottes, den der Pater Johannes verspürt hat, und möchte ihn bei Radio Maria ganz herzlich willkommen heißen.
Danke vielmals.
Damit der Beitrag ein Segen wird für uns, für den Bruder Johannes und für mich, und auch für die Hörerschaft, möchten wir eingangs zusammen beten.
Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt, strahle Licht in diese Welt.
Komm, der alle Armen liebt, komm, der gute Gaben gibt, komm, der jedes Herz erhält.
Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not.
In der Unrast schenkst du Ruh, hauchst in Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod.
Komm, o du glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund.
Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts hell sein, noch gesund.
Was befleckt ist, wasche rein, dürrem gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt.
Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit.
Lass es in der Zeit bestehen, deines Heils Vollendung sehen und der Freuden Ewigkeit.
Amen.
Bruder Johannes, ich habe einen Beitrag gehört über das Kloster Disentis, wo sie gesagt haben, dass sie den Ruf Gottes bereits mit 3 gehört haben. Wie ist das vor sich gegangen, Bruder Johannes?
Ja, also ich war da noch ein Kleiner gewesen, in der Tat. Und zwar bin ich mal in der Küche gestanden und habe ein Biberli gesehen. Und auf dem Biberli hat es ein Samichlausbildli gehabt. Das war kurz vom 6. Dezember gewesen. Und dann schaue ich das Samichlausbildli an und denke, jawohl, den Samichlaus, den habe ich gern. Weil der Samichlaus hat Kinder gern. Und Kinder muss man gern haben. Kinder sind unschuldig. Und in dem Moment fängt das Samichläusli auf dem Bild wie an zu reden. Für mich wie trösten. Tut mir quasi versichern, dass er mich dort schützen, der Samichlaus. Und daraufhin bin ich dann zu meiner Mutter gegangen und hat dann der Mutter gesagt, also wenn ich gross bin, dann werde ich Samichlaus verbrechen. Und dann hat meine Mutter gefunden, ja, das ist gut, aber es gibt ein Problem. Der Samichlaus schafft nur einen Tag pro Jahr. Und dann habe ich meine Mami recht gerne sagen, ja, das ist natürlich schon ein bisschen wenig, wenn der nur am 6. Dezember schafft. Ich habe dann ein bisschen studiert und habe dann gefunden, okay, ich habe eine Lösung. Weil der Samichlaus, der hat ja einen Kollegen, der Schmutzli. Und der Schmutzli, der hat sicher das ganze Jahr zu arbeiten, weil der muss ja die Geschenke vorbereiten, die der Samichlaus verteilen wird. Und auch ein Messerli schauen und den bösen Buben, den der Samichlaus mitgenommen hat, den muss er auch schauen. Also ich denke, der hat das ganze Jahr zu tun. Also wird ich Schmutzli. Ja, und Schmutzli bin ich geworden, wie man sieht. Ich habe eine schwarze Kutte an, stimmt alles bis ins Detail. Das Einzige, was nicht stimmt, von meiner Kindervorstellung ist, dass es, ich habe einen Gürtel und nicht eine Kordel. Ich habe mich immer mit Kordel gesehen. Und ich habe ja gewusst, es gibt aus der Tradition verschiedene Geschichten. Die eine Geschichte ist, dass der Samichlaus im Schwarzwald wohnt. Und es gibt eine andere Geschichte, wo dann eben der Samichlaus bzw. eben der Schmutzel im Kloster wohnt. Und ich habe dann die bevorzugt. Und darum habe ich dann der Mami dort schon gesagt, ich werde Schmutzel und gehe ins Kloster. Ja, und das hat sich eigentlich nie geändert. Also ich wollte ins Kloster eintreten. Mit ungefähr 5 Jahren, das war dann im Sommer, habe ich Ferien verbracht bei meiner Tante in der Ostschweiz. Und dort bin ich mit meinem Cousin zusammen gewesen, der 2 Jahre älter ist als ich, den ich sehr gerne habe, den ich auch heute noch sehr gerne habe. Und das war natürlich als 2 Jahre älter mein grosses Vorbild gewesen. Und der hat dann mich einmal gefragt, ja, was willst du denn werden von Beruf? Dann habe ich geantwortet, ja, also entweder Priester oder Arzt. Und dann hat mein Cousin gefunden, also nein, das ist jetzt so ein kompletter Blödsinn, was du da sagst, das geht nicht auf. Dann wollte ich wissen, warum. Und dann sagt er, ja, also als Priester kannst du ja nicht heiraten. Dann habe ich ihm zugeben, ja, stimmt, als Priester kann man nicht heiraten. Also kannst du auch nicht Priester werden. Dann habe ich mir zugeben, ja, in dem Fall kann man nicht Priester werden, wenn man nicht will heiraten. In dem Moment ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich ja ein Mönch werden will, sprich Schmutzli. Und ja sowieso nicht heiraten das Thema ist. Aber wenn mein Cousin das sagt, dann wird er recht haben. Und dann hat er auch gefunden, beim Arzt werden, das ist also auch ein Blödsinn. Weil dann musst du Patienten untersuchen und dann sind Kinder dabei und die stinken dann, wenn du die untersuchst. Das ist doch grusig, das willst du sicher auch nicht. Und dann habe ich gefunden, ja, da hast du recht. Also stinkende Kinder untersuchen, das ist kein Vergnügen, das stimmt. Ja, also werde ich auch nicht Arzt. Somit habe ich mich dann entschieden, weder Arzt noch Priester zu werden. Aber offensichtlich hat das nicht wirklich verhebt, weil ich bin Arzt geworden. Und so wie es aussieht, werde ich jetzt auch Priester. Also alle die Vorstellungen, die ich als Kind hatte, die haben sich bewahrheitet. Und sagen wir einmal, in dieser Zeit, jetzt gerade als Dreijährige, dass jetzt nicht ich in meinen eigenen Gedanken zu mir rede, sondern dass Gott mit mir spricht, über das Santichläusli, ist mir trotzdem nicht bewusst gewesen. Das ist mir eigentlich erst im Kloster klar geworden, als ich jetzt mit 40 eingetreten bin. Also ich bin ja nicht wirklich als Junge eingetreten, sondern habe eine lange medizinische Karriere von hinter mir jetzt schon. Aber immer, wenn es eigentlich so ein Ereignis gegeben hat, dass ich etwas erlebt habe, wo ich vielleicht in dem Moment denke, ich denke das selber, hat es mich aber gleichwohl wie berührt und ich habe es für mich angenommen. Und das war bei dem Santichläus, wie aber auch später dann Priester werden und Arzt werden. Der Gedanke ist geblieben, auch weil es dann vielleicht im Moment nicht so aktuell war.
Wie hat Gott zu Ihnen gesprochen, dass Sie nach einer Gewissheit gehabt haben, dass Sie den Weg gehen möchten?
Also es gibt eigentlich 4 verschiedene Arten, wie Gott zum Mensch redet. Das eine ist eben, dass er direkt mit einem redet, wobei das habe ich lange nicht gewusst, dass er auch mit mir direkt redet. Also wenn ich eine Stimme gehört habe, ist das meine eigene Stimme gewesen, die ich gehört habe. Und ich habe dann das auch als meine eigene Stimme interpretiert. Das ist Jahre bis Jahrzehnte gegangen, bis ich begriffen habe, dass das eine Realität ist, dass Gott in dem Moment mit mir spricht. Also ein Beispiel war, ich bin 2008 bin ins Kloster eingetreten. 2005 habe ich den letzten Auslandeinsatz gemacht als Kinderarzt. Und habe dann wieder heim wieder einmal in der Schweiz bei meiner Mutter. Mein Vater ist schon länger gestorben. Und habe dann vor dem Mittagessen bin ich in meinem Zimmer gestanden und habe gedacht, ja, jetzt wird es langsam Zeit fürs Kloster. Und dann habe ich mich gefragt, ja, welches Kloster willst du eigentlich? Und in dem Moment höre ich eine Antwort, und zwar wieder in meiner eigenen Stimme, die sagt, musst gar nicht fragen. Das ist zack so gekommen. Und es hat mich völlig überrascht, dass ich jetzt mir selber eine Antwort gebe auf die Frage, weil ich habe gedacht, das ist eigentlich eine rhetorische Frage, da habe ich nicht eine Antwort erwartet. Aber wenn ich die Antwort gehört habe, habe ich gewusst, ja, es ist klar, es ist dies und dies. Es war nie etwas anderes gewesen als dies und dies. Ich habe von klein auf habe ich dies und dies gekannt, weil ein Cousin von meiner Mutter ist auch da im Kloster, der Pater Athanas. Und ich habe das dies und dies gekannt und mögen. Und wenn ich ein Kloster bin, Gott besuche, dann eigentlich dies und dies. Ich habe nie etwas anderes studiert als dies und dies. Und so wie das in dem Moment für mich die Antwort, musst du gar nicht fragen, ist klar gewesen, ist dies und dies. Also das ist so ein Beispiel, wie man eigentlich selber gar nicht merkt, dass jetzt Gott zu einem spricht, in dem Moment, sondern erst sehr viel später. Aber das Entscheidende war, dass ich darauf gehört habe. Dass das etwas war, was mein Herz zum Schwingen gebracht hat. Jawohl, ja, genau, ich muss ja gar nicht fragen. Eigentlich weiss ich es ja. Dies und dies. Jetzt, dies und dies passt eigentlich überhaupt nicht zu meiner Karriere, wenn man so will. Also ich bin Kinderarzt geworden, Tropenmediziner, Spezialist im Bereich Public Health. Ich habe in der dritten Welt geschafft, vor allem in Kalkutta und dann später in Haiti und ein bisschen in Tansania. Und somit wäre eigentlich der Eintritt in ein Kloster, in einem Franziskanerkloster in der dritten Welt, wo es ein Spital hat, wo ich gerade als Arzt arbeiten kann, wäre logisch gewesen und hätte auch mir sehr entsprochen. Also da ist ein bisschen etwas von dieser Kordel um den Bauch übrig geblieben. Aber nein, es passiert das Gegenteil. Ich komme in ein Bergkloster in der Schweiz, wo es erstens nicht die Weltsituation ist und zweitens nicht Tropen, sondern es hat viel Schnee, den ich nicht gerne habe. Das ist schon schön, aber ich habe lieber warm als kalt. Und viele Kinder haben wir auch nicht, abgesehen davon, dass wir eine Schule führen. Aber also die vielen kleinen Kinder, die ich mir von der dritten Welt gewöhnt bin, das ist natürlich jetzt da nicht der Fall. Und gleichwohl bin ich da oben und ich bin absolut überzeugt, ja, das ist der richtige Plan.
Bruder Johannes, was gibt Ihnen Gewissheit, dass das das Richtige ist? Ist das der Ruf, respektive eben, wie Sie es formuliert haben, Ihre eigene Stimme, die Gott zu Ihnen geredet hat?
Also, dass die eigene Stimme eben nicht meine eigene Stimme war, das habe ich erst mit die Zeit herausgefunden, jetzt gerade eigentlich im Kloster, wo ich viel Zeit hatte zum Studieren, wo ich dann auch andere Menschen getroffen habe, die dann auch erzählt haben, wie sie Gott gehört haben. Sagen wir einmal, es war der Weg von den vielen kleinen Schritten im Leben, wo einen immer wieder in die Richtung gewiesen hat. Und ich habe immer wieder gesagt, ja, doch, das macht mir Freude. Also etwas vom Wichtigsten war eben, dass Samichlaus sein. Für die Menschen da sein, vor allem für die Kinder, für die Schwachen. Das habe ich von klein auf immer wollen. Und ich bin Halbinder. Also mein Vater kommt aus Kalkutta. Meine Familie väterlicherseits lebt dort. Das sind Hindus. Mütterlicherseits komme ich aus der Ostschweiz aufgewachsen, bin ich in Basel. Und somit habe ich einen reichen Hintergrund, habe aber die extreme Armut in Indien, in Kalkutta, schon von klein auf gesehen. Und ich habe schon immer das Gefühl, als Zweijähriger schon, das sind die ersten Erinnerungen, die ich fast habe, wo ich weiss, also wieso geht es mir so wahnsinnig gut? Ich muss doch etwas machen, dass den anderen, denen es nicht so gut geht, auch besser geht. Schon diesen Gedanken habe ich gepackt als Kind, weil ich habe ja auch gewusst, wir selber sind nicht eine reiche Familie. Aber wenn ich nichts mache gegen die Armut der Menschen, wer will es denn? Und das, sagen wir mal, das Element, das war so der grosse Motor in meinem Leben. Und darum ist dann, wenn der Santi Klaus mit mir redet, da völlig klar, weil der Santi Klaus ist mein grosses Vorbild. Der ist ja da für Kinder, zum Sorgen für Kinder. Das ist jetzt auch jetzt noch einer von meinen Lieblingsheiligen, der heilige Nikolaus. Der spricht mich sehr, sehr an. Und das ist so quasi die Grundschiene, das Gute tun, den Menschen ihnen dienen. Und die nächste Frage ist dann, ja warum? Weil ein Gott ja liebt. Also ich selber habe so viel Liebe dürfen empfangen. Ich habe es so gut gehabt in meinem Leben, ich muss doch die Liebe weitergeben. Sonst bin ich ein fauler Kerl. Ich habe Liebe empfangen, weil ich wunderbare Eltern hatte. Ich habe das interkulturelle Setting zwischen Schweiz und Indien, ich habe das geliebt. Da in die verschiedenen Kulturen schon als Kind hineinzusehen und an allen Orten daheim zu sein. Also ich fühle mich sowohl als voller Schweizer, wie aber auch als voller Inder. Das war wunderbar. Und dann auch dürfen immer gesund sein und die tollen Schulen zu haben, die wir in der Schweiz haben. Und eine glückliche Jugend und liebe Freunde. Also das hat mir immer grosse Freude gemacht. Und das hat aber auch für mich bedeutet, ja, also ich muss etwas auch wieder geben, zum Dankeschön sagen. Oder? Und das ist immer in zwei Richtungen gegangen, nämlich in Richtung Medizin, wie aber auch in Richtung Kloster und Priester sein. Es hat dann andere Ereignisse gegeben. Ich musste eigentlich zuerst die Liebe Gott kennenlernen. Und das war dann auch als dreijähriges Kind, aber ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich den Sankt Nikolaus gesprochen habe. Das war so etwa im Frühling, etwa im März, April, dort umeinander. Ich habe aus dem Fenster rausgeschaut und es haben so Bäume blüht und ich habe die Welt so schön gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, wer hat eigentlich das alles gemacht? Und ich bin auf keine Antwort gekommen. Ist mir einfach nicht in den Sinn gekommen, wer die Welt gemacht hat. Ich habe den ganzen Nachmittag herum studiert. Und dann, zu Abend, ist die Großmutter zu uns zu Besuch gekommen. Und das dürfte etwa so 7:30, 8 sein, wo die zu mir kommt. Und dann sagt sie, so, und jetzt bringe ich dich noch ins Bett. Und bevor wir dann schlafen, tun wir noch beten miteinander zum lieben Gott. Weißt du, das ist der, der alles gemacht hat. Und ich schaue meine Großmutter an und denke, ah, natürlich, der liebe Gott hat das alles gemacht. Hey ja, so blöd. Eigentlich habe ich es schon gewusst, weil der liebe Gott habe ich schon gekannt. Aber dort ist mir so richtig bewusst worden. Ah ja, der liebe Gott hat das alles gemacht. Und seitdem bis zum heutigen Tag ist klar, der liebe Gott hat alles gemacht. Und ich habe so Freude gehabt und den lieben Gott so gern gehabt dafür, dass er die Welt so schön gemacht hat. Also, das ist jetzt eine Art und Weise, wie Gott zu mir gesprochen hat, nämlich durch einen anderen Mensch. Ich habe meine Großmutter nicht gefragt, wer hat die Welt gemacht. Da kann ich mich bestens daran erinnern. Das ist aus dem Nichts rausgekommen. Sondern ich habe die Frage im Herzen gedreht, den ganzen Tag, habe keine Antwort gekriegt und plötzlich kommt zu Abend eine Antwort von einem anderen Mensch. Also da haben wir jetzt zwei von diesen vier Arten, wie Gott zum Mensch spricht. Nämlich einmal eben hört man direkt etwas. Das mag sehr diskret sein, wie ich jetzt das erlebt habe. Das könnte auch in einer grossen Vision sein und so, aber das ist jetzt nicht mehr vergönnt gewesen, wo ich jemand, der eher eigentlich rationalistisch bin im Denken. Und dann eben das Zweite, meine Großmutter, oder, wo quasi so etwas wie eine feine Eingebung gibt vom Heiligen Geist. Du sag jetzt dem Bruder Johannes das. Und dann kommt das auch prompt, oder? Und auch in dem Moment, das hat mich so angeleuchtet, die Antwort, und hat mir so Freude gemacht, ich habe das nie vergessen. Und ich meine, man hätte im Allgemeinen nicht wahnsinnig viele Erinnerungen an die frühe Kindheit, aber das ist immer geblieben. Ich habe dann noch einmal so ein Erlebnis gehabt, und zwar mit ziemlich genau 19. Da bin ich nach längerer Zeit wieder einmal in Indien gewesen, nach der Matura. Und ich bin im Zimmer von meiner Großmutter in Kalkutta. Und dort hat sie so einen hinduistischen Hausaltar, also mit verschiedenen indischen Göttern. Und dort hat sie auch ein Kreuz gehabt und nebendran eine Marienstatue, eine kleine, und ein Bild von Papst Paul VI. Und dann habe ich den Hausaltar angeschaut und ich habe mich gefragt, warum bin ich eigentlich Christ? Warum bin ich nicht Hindu? Und das hat mich im Moment sehr beschäftigt, weil ich liebe meine indische Familie sehr und ich liebe auch sehr, wie sie ihren Glauben leben. Also sind eigentlich sehr gläubige, fromme Leute, die den Glauben auf eine sehr fröhliche Art leben. Und das hat mir viel Freude gemacht. Währenddem in der Schweiz ist halt in meiner Jugendzeit, da hat es nicht viel gegeben für Jugendliche und es war eher ein trockenes Glauben in der Kirche für mich. Und ich habe immer mit Liebe und mit Freude wollen glauben. Und das ist so knäckebrotmässig trocken. Und in Indien habe ich das dann aber eben gesehen, im Hinduismus, wie die Gott gern haben. Das hat mich schon beeindruckt, das hat mir auch Freude gemacht. Also darum die Frage. Und dann schaue ich so den Altar an und gehe dann aus dem Zimmer raus und laufe fast in meine Großmutter rein. Und meine Großmutter ist eine ganz kleine, aber sehr abiate Frau gewesen. So ähnlich wie Mutter Teresa, die haben sich auch kennt, die zwei. Und die kommt dann zu mir und sagt, ha, Weißt du was? Also ich habe den Jesus total gern. Und dann schiebt sie mich auf die Seite und geht ins Zimmer. Und auch dort bin ich dort gestanden, wie wenn ich jetzt begossen worden wäre mit einem Kübel Wasser. Weil ich dachte, als wenn meine Großmutter als Hindu den Jesus gern hat, dann muss ich als Christ den Jesus erst recht gern haben. Und dann war die Frage beantwortet, ob Christ sie ja oder nein. Ich bin und bleibe Christ. Mit allen Sympathien, die ich habe für den Hinduismus oder für andere Religionen, aber ich bleibe Christ. Und in der Retrospektive muss ich auch sagen, wie gross ist die Wahrscheinlichkeit jetzt für die beiden Ereignisse, dass wenn ich eine Frage im Herzen habe und ich nicht ausspreche, dass ich wenige Minuten später oder zwei, drei Stunden später gerade schon eine Antwort kriege. Das ist für mich höchst unwahrscheinlich, wenn ich jetzt das naturwissenschaftlich berechnen wollte. Und Wahrscheinlichkeitsrechnungen sind eine Spezialität von mir, weil das brauche ich in der wissenschaftlichen Arbeit, in der Medizin relativ häufig. Und da muss ich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit ist minimal, dass da gerade eine Antwort kommt, die so passt, wie die ich jetzt von meinen Großmüttern bekommen habe. Und viele, viele Jahre in der Retrospektive muss ich sagen, nein, das war kein Zufall gewesen. Gott hat in dem Moment durch die beiden Großmütter zu mir gesprochen. Also das war die zweite von vier Arten gewesen, wie Gott zu mir gesprochen hat.
Sie sind in einer Familie gross geworden. Einerseits von der Seite Hinduismus, andererseits vom Christentum. Wie würden Sie den Nährboden, der Ihnen geschenkt worden ist, jetzt für Ihre Berufung beschreiben? Oder kann man überhaupt sagen, es war ein Nährboden gewesen?
Also wir sind ja eine interkulturelle Familie. Und dort war die Abmachung von quasi meinen Grosseltern, die meine Eltern geheiratet haben, dass die Kinder den indischen Namen tragen, aber die Schweizer Religion kriegen. Das heisst dann eben katholisch sein. Und wir sind dann, meine Schwester und ich, auch katholisch aufgewachsen. Man hat den Glauben gelebt. Nicht wahnsinnig intensiv jetzt. Es ist einfach quasi ein Bestandteil vom täglichen Leben oder vom wöchentlichen Leben gewesen. Aber ich hätte jetzt nicht uns als jetzt eine besonders intensiv katholisch lebende Familie bezeichnet. Highlights sind dann gewesen, diesbezüglich, wenn ich bei der Großmutter bei den Großeltern in der Ostschweiz war, weil die sind sehr intensiv katholisch gläubig gewesen. Wir haben eigentlich auch mütterlicherseits eigentlich doch eine sehr fromme Familie, hätte ich jetzt gesagt, in den früheren Generationen. Und wir haben eine wunderschöne Kirche in Waldkirch. Die hat mich sehr beeindruckt. Also, ich habe die geliebt. Während die Kirche in Brattelen, das ist so ein, ja, Ende 40er, Anfangs 50er Jahre Bau oder vielleicht auch ein bisschen älter, ich weiß es nicht mehr. Aber also sehr, sehr schmucklos und das hat mir halt schon immer gefehlt. Ich habe halt auch vielleicht mit meinem halbindischen Blut schon immer gern Farben und Formen und Bilder und all das habe ich schon immer geliebt. Also von dort her ist sicher viel gekommen und auf indischer Seite eben auch das unkomplizierte Glauben. Die Hindus sind im Allgemeinen im Christentum auch sehr offen gegenüber. Also ich habe dann bei diesen Besuchen in Indien, wo wir schon als Kleinkind immer wieder, mal so alle vier Jahre sind wir auf Indien gegangen, für längere Zeiten, einmal so sechs, acht Wochen. Dann haben wir auch das Hinduistische kennengelernt. Und das habe ich von Anfang an auch immer geschätzt, obwohl schon als kleines Kind ist mir klar gewesen, das ist jetzt nicht mein Glaube. Aber ich habe geliebt, wie sie Gott lieben. Also das habe ich sehr geschätzt. Und dort haben wir dann auch miteinander in Indien einmal zusammen mal können in eine Kirche gehen können. Und dann ist ja die ganze indische Familie dort mitgekommen und hat dann auch mitgebetet. Das war dann gar kein Problem gewesen. Eine trockene Zeit war die Jugendzeit gewesen. Also in der Retrospektive weiss ich, wie wichtig das ist, dass man mit Kindern und mit Jugendlichen im Glauben schafft. Weil dort bin ich lange, lange Zeit ganz alleine gewesen mit meinem Glauben. Und ich habe dann gewusst, ja, eines Tages kommt das dann schon. Aber in dieser Zeit ist er nicht sehr, wie soll ich sagen, habe ihn nicht intensiv gelebt. Es war wie so ein Winterschlaf im Herz gewesen. Also ich habe gewusst, er ist da und eines Tages gehe ich ins Kloster. Aber jetzt ist wenig am Tun. Also dort bin ich dann nicht mehr regelmässig in die Kirche gegangen.
Pater Johannes, Sie haben die Dürrephasen angesprochen in der Jugendzeit und Wir haben ja eingangs die Heilige Geist-Sequenz gebeten gehabt, wo es heisst, was befleckt ist, wasche rein, Dürren gieße Leben ein, heile du, wo Krankheit quält. Eigentlich wunderschön, dass wir das zusammen gebeten haben. Was hat ihnen die Gewissheit gegeben, dass sie überhaupt der Ruf Gottes nachgegangen sind, dem gefolgt sind?
Sind eigentlich nicht, aber also grosse, schlagende Erlebnisse sind es eigentlich nicht gewesen, sondern viele kleine Sachen. Ich habe einfach für mich gewusst, ich will und ich will ins Kloster. Ich will dem lieben Gott dienen. Ich will mich ganz Christus schenken.
Obwohl, dass sie die dürre Phase durchlebt
haben. Ja, aber das ist ja gleich. Ich will das eines Tages. Und jetzt ist, sagen wir einmal, die schlimmste Teil von der dürre Phase, das ist etwa als 13,5, 14-Jährige gewesen. Oder ich habe gewusst, jetzt ist nicht Zeit, um ins Kloster zu treten. Das mache ich dann, wenn ich gross bin. Also muss ich auch nicht jeden Tag an dem Moment studieren.
Haben Sie während dieser Zeit eine geistliche Begleitung gehabt?
Nein, ganz weit weg davon, gar nicht. Also ich habe auch nicht einmal gewusst, dass das eigentlich eine dürre Phase ist. Und zwar hat die angefangen, eben ich war etwa 13,5, so in der Pubertät, ich habe einen Dokumentarfilm geschaut. Und der Dokumentarfilm hat gezeigt, wie eine Kamera von der Erde, vom Boden, langsam in die Luft geht und dann so sich in den Weltraum hinein bewegt. Es ist quasi so etwas wie ein Film gewesen, der dann zeigt, wie die Distanzen sich verändern. Das ist so eine Art wie ein physikalischer Lehrfilm gewesen. Die Kamera hat sich quasi jede Sekunde mit doppelter Geschwindigkeit von der Erde wegbewegt. Also somit haben wir zuerst Erde gesehen, dann nachher ein bisschen etwas im so Bäume und dann ist man langsam so in die Wolken hineingekommen und dann aus der Atmosphäre raus und dann ist es weitergegangen. Und der Film ist natürlich die längste Zeit in die Dunkelheit vom Weltall hineingegangen. Und als ich das gesehen habe, ist es in dem Moment enorm dunkel geworden in mir. Ganz schwarz. Weil ich gesehen habe, da gibt es keine Hoffnung. Da kommst du ins Weltall raus und im Weltall ist es kalt und dunkel und sonst nichts. Und das hat mich plötzlich angefangen zu plagen. Ich hatte Phasen, in denen ich Angst hatte, weil ich die Dunkelheit gespürt habe, die Kälte gespürt habe. Aber ich habe es niemandem gesagt. Und das entspricht auch meinem Naturell. Also ich bin für so Sachen nicht unbedingt sehr gesprächig. Man hat das auch gross draussen nicht eigentlich gemerkt. Ich war auch ein sehr guter Schüler in der Schule. Also darum hat dann das Gefühl von Verlassenheit, Einsamkeit, hat wie nicht eigentlich sich niedergeschlagen in der Schule und somit ist ja alles gut, also merkt niemand etwas. Aber jetzt in der Retrospektive weiss ich, was das ist und ich habe in dieser Zeit aufgehört zu beten. Ich habe wie vergessen, dass man ja könnte beten. Ich habe nicht mehr daran gedacht. Und das dunkle Gefühl, das hat mich vor allem immer dann, wenn ich alleine war, hat mich das gepackt, vor allem zur Nacht. Oder dort bin ich im Bett gelegen und habe die Decke angeschaut und habe gedacht, jetzt gehe ich ins Weltall rein, in die Dunkelheit. Und das ist monatelang gegangen. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lange, ich hätte jetzt gesagt, etwa 3, 4, 5 Monate. Also. Und dann, eines Tages, nach dem Mittagessen, gehe ich in mein Zimmer und auf dem Weg ins Zimmer packe mich die Kälte wieder. Und ich denke auch, nein, jetzt gehe ich in das Zimmer rein und ich werde wieder so einsam sein und es ist wieder so kalt und ich habe wieder Angst vor dieser Dunkelheit. Und dort ist Mutter in der Stube gesessen und hat mich gesehen, schaut mich an und sagt mir, komm, wir gehen jassen. Und ich finde, oh ja, jassen, super. Und dann haben meine Schwester, meine Mutter und ich haben gejasst. Und als wir fertig waren mit jassen, ist das Gefühl weg gewesen. Und das Gefühl ist nie mehr wiedergekommen. Oder nie mehr in dieser Phase. Aber es hat später schon einmal Dunkelheiten gegeben oder so. Aber diese Dunkelheitsphase ist vorbei gewesen. Und ja, ich bin nachher in mein Zimmer gegangen und habe gedacht, ja, jetzt ist sie nicht da, ja, ist gut. Aber sie ist auch nicht mehr wieder zurückgekommen. Sie ist weg gewesen. Ja, dann sieht man, was Jassen alles vermag.
Wunderschön.
Also ich denke, in der Retrospektive, es war der Moment gewesen, wo quasi wie die Mutter mir Liebe gibt, indem sie für mich da ist. Ich hatte dort mal das Gefühl, sie wüsse, oder sie sehe, dass es mir schlecht geht, aber das war nicht der Fall. Aber es ist gleichwohl, sie ist da gewesen und sie hat mir Liebe gegeben. Und über ihre Liebe hat sie die Dunkelheit in mir vertrieben. Ja, und von dort weg ist es dann wieder besser gegangen.
Schön. Danke vielmals für den ersten Teil von Ihrer Berufungsgeschichte. Auch, dass wir etwas erfahren haben, wie Gott zu Ihnen geredet hat. Und so möchte ich eine Musikpause machen, damit wir uns selber Gedanken machen können, was heisst das für meine persönliche Berufung und wie redet Gott zu mir selber und was will er mir sagen.
Thank you.
Nach dem benediktinischen gregorianischen Choral möchte ich das Interview mit dem Bruder Johannes vom Kloster Disentis weiterführen. Er hat uns im ersten Teil den Ruf Gottes beschrieben, wie er zu ihm geredet hat. Vier verschiedene Varianten. Habe ich das richtig erfasst? Dann haben wir auch etwas erfahren, wie er aufgewachsen ist. Er kommt aus einer halb indischen Familie und die Mutter, die aber katholisch ist in der Schweiz. Bruder Johannes hat bereits als Kind Kinderarzt und Priester werden und ist dann relativ spät ins Kloster Disentis eingetreten. Und so freue ich mich jetzt auf den zweiten Teil mit Bruder Johannes über seine Berufung. Bruder Johannes, Sie haben erwähnt, Ihre Grossmutter in Kalkutta war Hinduistin. Sie hat offensichtlich auch die Mutter Teresa gekannt. Können Sie da etwas uns erzählen?
Aber muss ich ein bisschen rausholen. Es ist so, dass mein Grossvater, der war Arzt von Beruf und der ist 1947, also kurz nach der indischen Unabhängigkeit von England, ist der gestorben im Bürgerkrieg, den es dort mal gab in Kalkutta. Und während einer Rettungskolonne, die sie ins Dorf rausgegangen sind, wo es irgendwo Massaker gegeben hat und sie wollten Leute retten. Und dann ist er aber auch nicht mehr daraus zurückgekommen. Was passiert ist, wissen wir nicht genau. Und meine Großmutter ist dann zurückgeblieben als eine junge Frau, dort mal etwa 24, mit 8 Kindern. Mit dem 8. ist sie gerade schwanger gewesen. Und sie hätte in dieser Bürgerkriegssituation die 8 Kinder alleine durchbringen. Und das hat zwar Verwandte gehabt, aber das Einzige, was sie gemacht haben, ist das vorhandene Vermögen zu nehmen und zu verschwinden. Und somit hat sie quasi nur ein Miethaus gehabt. Das ist dann später unser Familienhaus wieder geworden. Und hat dann aber mit ihrer enormen Zähigkeit hat sie die Familie durchgebracht. Also ist niemand von denen Nacht gestorben. Das ist unglaublich. Das hat sie aber dazu gebracht, später dann, als ihr besser gegangen ist, der Familie, das dann quasi wie eine Art ein Erfolgsmodell zu nehmen. Und zwar hat sie sehr gut können nähen. Und aus dem Nähen hat sie so eine Art wie ein kleines Geschäft gemacht. Also sie hat genäht und gestickt. Und aus dem hat man dann können den Lebensunterhalt bestreiten. Und die ganze Familie hat müssen mithelfen. Und mein Vater war so quasi das männliche Familienoberhaupt gewesen, neben meiner Großmutter. Und in den 60er Jahren hat sich dort eine Selbsthilfeorganisation gebildet. Also sie hat den jungen Witwen hat sie das Nähen und Sticken beigebracht und hat dann eine Kooperative gegründet und hat dann mit diesen Stickereien und Waren hat man dann den Lebensunterhalt von diesen Frauen auch bestritten. Weil junge Witwen hat es in Indien zu dieser Zeit sehr viel gegeben. Im Zug von dieser Arbeit, das muss ungefähr 1967 gewesen sein, ist sie dann in Kontakt gekommen mit der Mutter Teresa, die ja auch die Armen betreut hat. Und Mutter Teresa hat das Problem gehabt, die hat Stoff geschenkt bekommen, hätte aber Kleider sollte haben. Und meine Großmutter hat viele so Lehrtöchter gehabt, aber junge Frauen, die hätten sollten lernen schneiden, ein bisschen nähen. Also hat die Mutter Teresa meiner Großmutter den Stoff gegeben und sie hat dann nachher diesen Lehrtöchtern den Stoff gegeben, damit man hat Kleider daraus machen konnte. Und die Kleider hat man dann wiederum der Mutter Teresa zurückgegeben, damit sie das hat für die Arme. Und das ist natürlich nicht hochqualitative Ware gewesen, die man da produziert hat, aber immerhin Kleider. Und so sind die miteinander in Kontakt gekommen. Seitdem hat man sich dann immer wieder einmal jemanden gesehen und kennt. Darum habe ich von klein auf die Mutter Teresa kennt, lang bevor sie in Europa bekannt worden ist. Es ist dann auch lustig, wir haben die Episode, die ich jetzt gerade erzählt habe, nicht von der Großmutter gehört, sondern von der Mutter Teresa.
Also Sie haben die Mutter Teresa persönlich kennt?
Ja, genau.
Und wie würden Sie sie beschreiben?
Ja, ist ja auch eine sehr, sehr rabiate, selbstbewusste Frau gewesen. Also sie hat sehr genau gewusst, was sie will, und es ist nur so gegangen. Also man hat enorm müssen kämpfen dort in Kalkutta, oder als einzelne, kleine, feine Frau in dieser Stadt mit dem also gigantischen Elend. Das, ich bin jetzt viel in der dritten Welt gesehen, aber was ich in Kalkutta gesehen habe als Kind, habe ich nicht einmal in Kriegssituationen oder so wiedergefunden.
Ist sie auch so eine Art Wegbegleiterin gewesen bei Ihnen?
Kann man so eigentlich nicht sagen. Für das war der Kontakt zu wenig gewesen. Es ist einfach, was soll man sagen, halt ein Mensch, der auch wiederum mein Herz hat leuchten lassen. Oder? In dem Sinn, ja, eine Wegbegleiterin, weil man gefunden hat. Doch, so wie sie ist, will ich auch werden. Oder? Das ist das Einzige, was sich lohnt. Also, ich habe mich in der Kindheit, habe ich alle Gedanken mal durchgespielt, will ich reich werden. Nein, das denke ich nicht. Nein, das war etwa als Neunjähriger. Habe ich das für mich abgelehnt? Nein, reich sein ist nicht interessant. Dann mit 14 habe ich mich gefragt, möchte ich Politiker werden? Und das habe ich auch, das habe ich an sich etwas Gutes gefunden, sich sozial einzusetzen und so in der Politik. Aber habe dann für mich gefunden, nein, das ist auch nicht für mich. Oder dann berühmt werden, das war auch mal so ein Gedanke. Das war etwa in der Primarschule, da habe ich das durchgedacht. Aber das klingt jetzt ein bisschen frech, wenn man das so sagt. Heilig werden, das habe ich gefunden, das ist gut, ja. Das lohnt sich. Also auf dem Weg von der Heiligkeit sein. Das Einzige, was sich im Leben lohnt, nämlich quasi, das trägt dann über den Tod raus, das kann man behalten. Also, der Weg von der Heiligkeit. Ich tue jetzt das ein bisschen mit Kinderwort ausdrücken, aber das sind die Gedanken, die ich hatte als Kind und als Jugendlicher. Oder ich kann mich noch gut erinnern, wenn ich mir vorgestellt habe, also wenn es jetzt von mir eine Statue gibt, wie von Napoleon, was hätte ich jetzt davon, wenn ich gestorben bin? Und die Antwort ist nichts. Also lohnt es sich nicht, eine Statue zu haben. Oder? Und das führt einen wie auf die zentrale Frage, nämlich immer wieder, ja, Christus nachfolgen, das ist das Einzige, was wirklich Freude macht im Leben und was einen dann auch weitertreibt.
Bruder Johannes, Sie haben ja sehr früh den Ruf Gottes verspürt und haben aber gleich nachher ja, viele verschiedene Phasen durchlebt, eben so eine Dürrephase. Sie waren auch im Ausland gewesen. Hat sich Ihr Gottesbild in dieser Zeit bis heute verändert und wenn ja, wie?
Also eigentlich ist für mich der liebe Gott immer noch der liebe Gott, wie ich ihn kennengelernt habe als Dreijähriger. In dem Sinn hat sich es nicht grundsätzlich verändert, aber es hat sich natürlich vertieft. Das ist schon klar. Aber dass man den lieben Gott gerne haben und dass er mich auch gerne hat und dass wir miteinander reden können, das habe ich als Kind ist das klar gewesen. Und dann hat es aber eine lange Phase gegeben, von der Jugend bis, sagen wir mal, fast im Klosterreiterritt, muss man sagen, wo dann quasi der liebe Gott halt weit weg ist. Und man so das Gefühl hat, ja, nein, dass er mit mir kann reden kann, das ist so eine Art ein Kinderglaube.
Kann das auch zurückzuführen sein, aufgrund vom Studium, Und auch, sie haben ja gesagt, von der Persönlichkeitsstruktur sagen sie eher kopflastig, dass man sich auch entfernt von Gott.
Ich denke, das ist auf jeden Fall der Fall. Also das wollte ich jetzt nicht im Studium anhängen, sondern sagen wir einmal meiner eigenen Trägheit, wo quasi die lebendige Gottesbeziehung einschlafen lässt. Da bin ich primär mal selber schuld. Und dann natürlich die Umstände, dass wir in der Schweiz eher trocken denkende Menschen sind. Das hat natürlich noch beigetragen, oder? Weil es natürlich niemand gibt, der dir sagt, hey, der liebe Gott, mit dem kannst du reden. Und der redet mit dir. Du musst einfach zulassen. Dann denkt man mit der Zeit auch nicht mehr dran. Und sagen wir einmal, das Medizinstudium ist sehr, sehr streng gewesen. Und ich wollte gut sein, also habe ich auch immer viel gearbeitet. Und ich habe in dieser Zeit schon angefangen, dritte Weltarbeit zu machen. Ab dem zweiten Studienjahr, bin ich 22 gewesen, habe ich dann in Kalkutta das Projekt mit aufgebaut von der Uni Basel aus. Das gibt es ja jetzt noch, das heisst Kalkutta-Projekt und ist 22 Jahre alt mittlerweile. Und somit habe ich dann quasi die ganze Freizeit habe ich dann gebraucht, um eine Entwicklungszusammenarbeit zu machen, neben dem Studium. Ich habe auch sonst, Geld habe ich nur sehr wenig verdient. Also nur gerade, was ich gebraucht habe für die Bücher, gelebt habe ich bei den Eltern daheim. Und dann, was ich noch vorher hatte, ist dann immer gerade wieder in die Reisekosten, für, um nach Indien zu kommen, investiert worden. In dieser Zeit habe ich glaubensmässig nicht viel gemacht. Ausser viel Kirche besuchen oder Tempel besuchen, dort so Sachen, wenn sich Gelegenheit geboten hat, bin ich immer dort gewesen. Das habe ich geliebt und liebe ich auch jetzt noch. Und dann am Schluss vom Studium habe ich gefunden, so jetzt, endlich, weg mit diesen Medizinbüchern, an mit der Bibel. Also ich habe als erstes, bin noch nicht ganz fertig gewesen mit den letzten Prüfungen, habe ich eine grosse Bibel gekauft. Eine neue Jerusalemer Bibel mit dem Kommentar. Bin ich dann auch wieder mal in Dissentis gewesen und habe dann meinen Grosscousin gefragt, du Pater Athanas, was für eine Bibel soll ich kaufen? Und er hat gefunden, mal kauf die. Und das habe ich dann prompt gemacht. Und aus Versehen haben sie mir noch die Luxus-Edition verkauft, aber das war gut gewesen. Und das hat mir dann Gelegenheit gegeben, um mal die Bibel in Ruhe zu lesen. Und das habe ich dann auch gemacht. Einfach quasi, ich habe im Neuen und im Alten Testament gleichzeitig angefangen und da einfach angefangen durchzulesen. Schön langsam, immer so zur Abendform ins Bett gehen. Und dann gleichzeitig habe ich ein Gebet gesucht, das ich während dem Arbeiten beten konnte. Das war dann mein grosses Problem. Weil gerade als Assistenzarzt schafft man extrem viel. Und wenn man dann noch ein persönliches Engagement hat für die Menschen, also sich noch Zeit will nehmen für die Menschen, schafft man noch mehr. Also ein Beispiel war dann, ich habe zum Beispiel in Olten bin ich als Assistenzarzt auf der inneren Medizin. Dort ist der Tag von morgen um 7 Uhr bis etwa zu Abend um 7 Uhr 8 Uhr gegangen. Aber wenn ich dann zu Abend um 7 Uhr nochmal bei einer Stunde mit den Leuten rede, und ich habe immer noch eine Abendvisite gemacht, ganz allein einfach zu den Menschen reden, dort habe ich dann auch immer alle relevanten Informationen bekommen. Auf der Visite am Morgen war es in der Regel immer hartzig gewesen. Aber eben mit denen noch ein bisschen reden, das hat dann mit sich gebracht, dass halt erst um 10, 11 Uhr heim ist. Das heisst, man ist heimgekommen, unter der Dusche ins Bett gekippt und morgen wieder aufgestanden und wieder arbeiten. Also, hast du keine Zeit für ein Gebetsleben. Und wenn man keine Zeit hat für ein Gebetsleben, gibt es nur die Variante, dass man immer betet. Also habe ich es immer während des Gebets gesucht. Und zwar ein christliches. Nicht christliche habe ich gekannt, weil im Hinduismus ist das noch relativ weit verbreitet. Und dann bin ich einmal hatte ich griechische Freunde und die haben mir dann gesagt, du geh doch einmal auf einen Athos. Der Athos ist eine griechische Halbinsel, die ist geschlossen für das Publikum, aber dort hat es 20 orthodoxe Klöster. Und dort bin ich dann insgesamt 5 Mal angegangen auf Pilgerreise. Und schon bei der ersten Reise, beim allerersten Kloster, wo ich reingegangen bin, das allererste Gespräch, das ich geführt habe mit einem Mönch, ist ums Herzensgebet gegangen. Und der sagt mir das und ich denke, ja genau, das ist das, was ich suche. Oder? Nämlich ein ganz einfaches Gebet, das du nicht studieren musst, das während dem Arbeiten kannst beten. Also, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und ich bete das immer auf Griechisch. Kyrie Jesu Christe, eleison me. Das ist die Kurzversion. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Und das hat mir dann die Lösung geboten. Das konnte ich beten während dem Arbeiten. Dort, zu dieser Zeit wäre mir jetzt der Rosenkranz während dem Arbeiten zu kompliziert gewesen. Oder auch der Barmherzigkeitsrosenkranz wäre während dem Arbeiten zu kompliziert gewesen. Da hätte ich mich verzählt und das Gesetz während dem Zuhören bei den Patienten oder beim Untersuchen oder beim Schreiben an der Schreibmaschine dort mal noch oder am Computer später dann, das wäre nicht gegangen. Aber das Herzensgebet üben, tipptopp. Das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mich durch viele auch schwierige Zeiten dann durchgetragen. Und das hat wie die Freude gegeben und einem gleichzeitig langsam die Vertiefung zu geben im Glauben. Oder ich einfach wollte beim lieben Gott sein. Ich habe nicht theologisch nicht wahnsinnig viel gewusst. Ich habe in der Retrospektive darf ich sehr dankbar sein, weil nebenbei habe ich ein gutes Glaubensempfinden. Also genug glaubensmäßige Bildung war da gewesen, dass ich jetzt nicht, was soll man sagen, irgendwie so heretische Gedanken oder so irgendwie, ist eigentlich nie so das Thema gewesen. Also gewisse Sachen haben wir mal durchgedacht und dann wieder auf die Seite gelegt. Und Sachen, die dann, sagen wir mal, einem weiter entfernt gewesen sind, die habe ich einfach für gewisse Zeiten mal angelegt und dann gedacht, ja, kommt dann schon. Also da bin ich auch sehr dankbar, dass ich eine gewisse Gelassenheit haben zum Vorgehen auch zurückzustellen, bis dann die Antwort kommt. Also jetzt zum Beispiel so mit dem Gedanken vom Schutzengel und so, das ist mir jetzt lange nicht so klar gewesen, ja, wie real ist das? Ist das einfach so eine schöne fromme Vorstellung? Ist das ein Kinderglaube? Oder ist das wirklich reale Präsenz? Und dass das eben eine wirklich reale Präsenz ist, das ist relativ lang gegangen, bis ich das dann wieder auch wirklich kapiert habe. Aber ich habe die Frage wie zurückgestellt und in dem Moment, wo es dann aktuell geworden ist, das erste Mal Kloster gewesen, habe ich gesagt, okay, stimmt also doch.
Sie sind dann auch geführt worden und jetzt, am heutigen Tag, wo wir das Interview führen, sind Sie noch nicht Priester. Sie stehen kurz vor der Priesterweihe. Bruder Johannes, wissen Sie schon den Primitspruch, den Sie wählen?
Ja, das wird der gleiche sein, wie der wird sein oder ist, den ich ausgesucht habe, auch für einen Eintritt beim Kloster und für die ewige Professor und für die Diakonenweihe. Das ist Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Weil, ja, aus meiner Lebensgeschichte heraus, es hat auch viele dramatische Elemente und Zeiten gegeben, wo ich weiss, ich wäre eigentlich gar nicht mehr am Leben, wenn Christus mich dort durchgeführt hätte. Also, ich bin gestorben an einem gewissen Zeitpunkt und weil ich noch am Leben bin, kann ich davon ausgehen, dass jetzt eben nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebe. Und so lebt. Und somit ist jeder Tag seit meinem Tod, vor bald 6 Jahren, ist ein Bonustag. Ein Tag, der geschenkt ist. Und darum habe ich auch seit 6 Jahren eigentlich total den Frieden. Ich habe es wunderschön im Kloster. Und es ist nicht so, dass man nicht auch Schwierigkeiten hat im Kloster. Aber die sind absolut vernachlässigbar angesichts der Tatsache, dass ich ja könnte tot sein. Oder? Und darum ist eigentlich das auch noch das einzige Thema gewesen, in den letzten 6 Jahren, sich Christus ganz schenken, von Herzen. Also wie der Bruder Klaus das ja auch gesagt hat, oder? Nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Also das ist für mich auch eine ganz tiefe Realität. Aber was bedeutet das denn im praktischen Leben, oder? Da braucht es Zeit und muss man den Weg gehen. Und das mache ich auch. Probiere es. Und für das habe ich dann Führung. Und das ist natürlich dann schön, wenn man im Kloster ist, weil da habe ich natürlich sehr viel geistliche Begleitung. Das ist das, was mir vorher wie jahrzehntelang eigentlich gefehlt hat. Und das merke ich jetzt, ist eben gerade das, was eigentlich in unserem Land so enorm fehlt. Oder dass, sagen wir mal, der Weg zum Glaubensleben kann man finden, das ist möglich. Aber eine geistliche Vertiefung, dort wird es schwierig. Dort hat es wenig Leute rum.
Sie meinen wenig Leute herum, die einen begleiten?
Ja, richtig, die Begleitung machen. Weil das ist ja dann doch auch wieder nicht ganz einfach. Und da habe ich im Kloster, bin ich jetzt natürlich wirklich also ins Paradies gekommen, also indem ich einen sehr guten Novizenmeister hatte, unseren Dekan, den Pater Bruno, oder dann als geistlicher Vater und als Beichtvater, der Abt Pankratz, der jetzt vor nicht langer Zeit gestorben ist. Das ist sind beide wunderbare Schatzkisten gewesen, ich kann es gar nicht sagen, oder? Du hast können kommen mit den Fragen und hast die Antworten bekommen, so wie sie aufgeleuchtet haben im Herz.
Schön. Danke vielmals für Ihr Vertrauen, dass Sie uns teilhaben mit dem Ruf Gottes, den Sie verspürt haben, Bruder Johannes. Ich hätte noch ganz viele Fragen. Ich sehe aber, langsam neigen wir uns am Ende zu. Ja, ich möchte Ihnen für die Priesterweihe und auch Ihren weiteren Weg ganz viel Gottessegen wünschen. Und so wie Sie so schön formuliert haben, ich möchte auch heilig werden, wünsche ich Ihnen einfach auch, dass der Heilige Geist und Gott weiterhin in Ihnen wirken tut, dass Sie den Weg zur Heiligkeit gehen können. Wir sitzen hier im Räumchen und führen das Interview und ich sehe so eine schöne Statue von Bio. Pater Bio. Und ja, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Statue vom Bruder Johannes vom Kloster dies und dies.
Ich weiss nicht, ich habe nicht so Freude an Statuen von mir. Also, aber ich bitte ums Gebet, dass ich ein gehorsamer, demütiger Priester möge sein, wo die Liebe Christi voll und ganz so lebt, wie Christus das von mir will. Das ist mein Wunsch, den ich habe.
Danke vielmals, Bruder Johannes. So möchte ich das Interview beenden mit einem weiteren benediktinischen, gregorianischen Choral und wünsche viel Freude damit.
Danke vielmals.